Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Folge 3 unserer Demokratietour Korte und Rink durch Rheinhessen. Wir waren schon vor dem Staatstheater Mainz. Wir waren schon am Nordpfalz-Gymnasium in Kirchheim-Bohlanden und jetzt hat es Professor Dr. Karl-Rudolf Korte mich und unsere Crew auf den Mainzer Lerchenberg verschlagen. Hier dürfen wir sprechen mit dem SPD-Ortsvorsteher Albert Künger.
Das Stürmer ist auch gut.
Er ist seit der letzten Kommunalwahl 2024 hier Ortsvorsteher. Er ist Sozialdemokrat. Wohnt seit 10 Jahren auf dem Mainzer Lerchenberg und wir treffen uns hier an einem sehr schönen Ort, nicht nur, weil es für Karl-Rudolf Korte eine Reise in die Vergangenheit ist als ehemaligem Lerchenberger, sondern wir sind auch in einem neu gebauten Bürgerhaus und da wir auf dieser Demokratietour auch viel über demokratische Orte und demokratischen Diskurs sprechen, an Sie vielleicht, Herr Korte, am Anfang die Frage, was sind denn Bürgerhäuser, welche Bedeutung haben Bürgerhäuser für einen Stadtteil als Orte des Treffens?
Die sind geradezu existenziell, um Demokratie zu definieren, als Demokratieort für Willensbildung, aber eben auch als Begegnungsort. Und aus dem Gespräch der Begegnung entwickelt sich Handeln, aus Handeln politische Macht. Eigentlich, das ist die Übersetzung von kommunikativer Benennungsmacht geradezu. Und die erfährt man, die übersetzt sich in solche Orte, die zwingend notwendig sind, um auch einen Raum der Überschneidung zu kreieren, also unterschiedliche Menschen zusammenzubringen, die sich normalerweise nicht immer automatisch sehen.
Herr Kömer, deswegen an Sie die Frage. Sie haben A, das Privileg eines neuen Bürgerhauses. Jetzt lassen wir die Vorgeschichte mal weg, wie lange das gedauert hat und wie schmerzhaft der Übergang war. Aber würden Sie das unterstreichen, was Herr Korte eben gesagt hat?
Absolut. Also ich sehe das an allen Veranstaltungen, die wir haben, ob es die Kinderfastnacht ist, ob es wir hatten hier die Feierlichkeiten an Heiligabend, da habe ich als Ortsvorsteher eingeladen, da kamen Menschen, die halt an Heiligabend alleine sind oder die nicht zu Hause sein wollten und oder die gemeinsam feiern wollten. Und jetzt nächste Woche haben wir hier ein Fastenbrechen, auch ein gemeinsames, da werden auch Menschen unterschiedlichster Religion zusammenkommen und gemeinsam essen, die so wahrscheinlich, wie der Herr Korte es gesagt hat, die zusammenkommen würden. Also daher teile ich das absolut.
Mhm. Ich würde eingehen kurz auf das Beispiel von Heiligabend.
Ja.
Wie haben Sie da die Stimmung wahrgenommen und wie viele Leute waren da, um unseren Zuhörern einfach mal ein Gefühl dafür zu geben, wie so ein Angebot wahrgenommen wird?
Also wir hatten das zum ersten Mal und zwar so ein Testballon, den wir gestartet haben. Wir haben so geschätzt, dass zwischen, sagen wir mal, 20 bis 40 Personen kommen werden. Am Ende waren es dann 26. Also wir lagen ganz richtig in unserer Einschätzung. Und obwohl es sehr stürmisch gewesen ist an dem Tag. Also ich glaube, wenn es nicht so stürmisch gewesen wäre, wäre es für ältere Menschen einfacher gewesen, auch noch zu kommen. Aber es waren insgesamt 26 Personen da und die Stimmung war sehr, sehr angenehm. Also ich fand das sehr schön. Man hat zusammengesessen. Es waren nicht alle immer andauernd da. Es kamen Leute und gingen wieder, kamen wieder. Und es war sehr schön. Wir hatten einen großen Saal, wir hatten Weihnachtsbäume, wir hatten ein schönes Buffet, wir hatten Musik und viele Menschen, die an Heiligabend alleine gewesen wären, waren es halt nicht an dem Abend. Und das ist mir halt aufgefallen, weil als Ortsvorsteher macht man ja viele Besuche, ne? 80-jährige, 90-jährige Besuche, also zum Jubiläum. Und wenn sie dann sehen, dass da noch nicht mal jemand von der Familie da ist, dann wissen Sie, dass die Personen wahrscheinlich an Heiligabend auch alleine sind.
Mhm. Also das ist auch eine Ausprägung von Gemeinwohl, wenn man das so zusammenbringt. Das ist interessant. Nicht Gemeinwohl in dem Sinne, dass kollektive Identität sich ausprägt, sondern das Einüben in das Fremde auch Teil ist, sich mit anderen auseinanderzusetzen, es anzuerkennen, zu respektieren. Aber so prägt sich idealerweise in einer Kultur von Verschiedenheit Gemeinwohl aus. Und da braucht man auch einen Ort, wo sich Gemeinwohl entwickeln kann. Wir haben ja durch die neuen Medien praktisch nicht mehr die Orte. Das klassische Begriffspaar dafür ist immer, oder die Ausdrucksweise ist in diesen Blasen, in Filterblasen. Wie kann sich Gemeinwohl ausprägen? Dort nicht. Und deswegen brauchen wir auch ganz analog Orte in Präsenz, bei dem es solche Möglichkeiten gibt. Und da muss auch niederschwellig die Möglichkeit sein, Daseinsvorsorge auch zu organisieren. Und das, es muss ein Ort sein, in dem man eben jederzeit hingehen kann. Und so wie das hier angelegt ist, wir haben es ja eben ein bisschen schon erzählt, also von Jugendzentrum bis zu alten Tagesprogrammen, die täglich hier angeboten werden, von Kongressen bis sonst was, haben sie also Arbeit, Soziales, Geselliges, Kulturelles in einer Mixtur als ein Haus dieser Bürger. Das ist idealtypisch. Was wir vorhin auf der letzten Station ja bemängelt hatten, wenig Angebote für junge Leute, ne? Sich zu treffen, vor allem in den Wintermonaten zu treffen, ohne dass man Geld ausgibt.
Ne? Ja.
Und das scheint hier idealtypisch gelungen zu sein. Ne? Also es ist einfach, so kommt es mir vor.
Ja, also mit dem Jugendzentrum, da sind wir sehr glücklich. Das ist noch nicht im, also das ist noch im Bau, also hier noch nicht ganz fertig, noch nicht ganz abgeschlossen. Aber wenn es dann soweit ist, wird das ganz toll. Die Jugendlichen sind ja auch beteiligt in der Form und in der Ausgestaltung dessen, wie es halt dann mal aussehen soll. Also welcher Raum für was genutzt wird, wie die Nutzung aussehen soll. Und das finde ich auch ein sehr passendes Konzept. Aber wir haben also auch das Problem auf dem Lerchenberg mit Begegnungsstätten für Jugendliche im öffentlichen Raum, ne, wo man halt kostenlos sich aufhalten kann, wo man nicht unbedingt weggescheucht wird. Ne. Und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft da auch ein Auge drauf haben, weil zum ersten Mal, zumindest ist das meine Lesart in der Geschichte, zum ersten Mal Jugendminderheit ist. Also demografisch gesehen ist das eine Minderheit und das hatten wir in der Geschichte bis dato noch nicht. Und man merkt es halt auch am öffentlichen Diskurs. Ne? Es geht dann um Ruhestörungen und
auch bei den Wählern. Ja,
genau. Und daher glaube ich, dass das eine Gruppe ist, die man im Moment besonders auch schützen muss und für die man auch besonders Politik machen muss.
Das ist ja auch ein Haus des Parlaments.
Ja,
so kann man das ja hier auch sehen, mit der Ortsbeirat hier systematisch trifft. Wie kommt man hier zu Mehrheitsfindungen im Ortsbeirat? Wie groß ist der?
Also wir haben wie überall haben wir halt einen Ortsbeirat. Ich glaube, es sind mit mir 14. Ja, doch, es müssen 14 sein. Genau. Mit mir sind es 14, also 13 Ortsbeiratsmitglieder und der Ortsvorsteher.
Aha.
Und im Moment auf dem Lerchenberg, wir haben ja 4 Fraktionen. Im Ortsbeirat, also die CDU, die SPD, die Grünen und die ÖDP. Und wir haben sehr viele Entscheidungen, die einstimmig getroffen werden. Also das ist auf dem Lerchenberg, da sind wir aber auch im guten Austausch im Vorfeld, also die Fraktionen miteinander, da spricht man was.
Sind denn da Jüngere beteiligt? Also sitzen da auch Jüngere mit drin im Ortsbeirat?
Also ganz jung hatten wir einen, der dann aber mittlerweile auch wieder zurückgetreten ist. Also da war jemand, der war 20, der hat das aber dann aus persönlichen Gründen, weil er mit seinem Studium das irgendwie nicht hinbekommen hat, dann entschieden, dann nicht mehr weiterzumachen. Aber ansonsten jung, ja, also im mittleren Alter, das halt, ja, das ist halt im Moment das. Aber wir haben die Demokratiewerkstatt auf dem Lerchenberg.
Was junge ist das? Leute.
Das ist von einem Verein, also Arconciel macht das. Und das sind Jugendliche, die sich treffen und dort halt angeleitet werden, sich Überlegungen zu machen zum Lerchenberg und was sie gerne hätten. Und die haben dann zum Beispiel gesagt, dass sie so einen Begegnungsort halt im öffentlichen Raum brauchen und dass sie halt auch die Möglichkeit haben wollen, dort Sport machen zu können. Und zwar, wie sie es gesagt haben, halt auch kostenlos, also wo man halt nichts dafür bezahlen muss.
Also hier gibt es auch eine Sportanlage.
Es gibt eine Sportanlage, aber es gibt keine zum Fitness machen, also wo man mit Sportgeräten...
Damit kennt Herr Korde sich nicht so.
Ich bin Jogger und Radfahrer.
Ja,
also aber gehe nicht in Muckibuden, weil ich ja nicht durch Äußerlichkeit imponieren möchte wie Chefredakteure.
Klappt aber. Das ist klappt aber, Herr Korbe.
Ich will das jetzt nicht beurteilen.
Es gibt ja einen Mitschnitt, da kann man ja sehen, wie praktisch die Muckibude beim Chefredakteur wirkt.
Okay. Und also.
Spannend, oder? Spannend schon.
Ja, spannend schon.
Ein bisschen am Bauch.
Ja, und auf jeden Fall, also die haben das dann schön ausgearbeitet, natürlich mit dem Poetry Slam und verschiedenen anderen Geschichten. Und das wurde dann vom Ortsbeirat in der letzten Sitzung, die wir hatten, wurde das dann in Amtsdeutsch übersetzt Und wir haben daraus einen gemeinsamen Antrag gemacht, der von allen Fraktionen getragen worden ist und jetzt in den Stadtrat gegeben worden ist, also okay, an die Stadt weitergereicht worden ist. Und das hat die Jugendlichen ziemlich glücklich gemacht, also dass die jetzt sehen, dass halt etwas, was die halt, was sie selber erdacht haben, wo sie sich halt engagiert haben, halt jetzt nicht komplett im Sande verläuft, sondern tatsächlich einen Prozess angestoßen hat. Und ich glaube, da geht es ja um diese Partizipation, um dieses gehört zu werden. Ne?
Das sind ja auch dann, sage ich mal, Gestaltungsspielräume, die ja in das Amt des Ortsvorstehers oder in den Ortsbeirat fallen, weil wenn man sich jetzt vorstellt, wir reden ja viel gerade jetzt im Landtagswahlkampf über landespolitische Themen, aber Ortsbeirat und Ortsvorsteherarbeit, das ist ja wirklich Kommunalpolitik at its best, wirklich an der Basis.
Ja.
Wie würden Sie da als Ortsvorsteher Ihren Gestaltungsspielraum einschätzen und stoßen Sie da regelmäßig auch an Grenzen? Es gibt ja auch so diesen Begriff der Ortsbeiräte als zahnlose Tiger.
Und was ist daran sozialdemokratisch?
Das sind gute Fragen. Ja, genau. Also zuerst einmal.
Bei mir ist das normal, er stellt manchmal gute Fragen.
Ja, ich musste viele Fragen stellen. Er hatte so eine Mittagspause gerade, also den Eindruck, deswegen habe ich mich ein bisschen selbst gefordert.
Ich liebe die Dynamik zwischen.
Ja.
Also zuerst einmal, ja, es ist als Ortsvorsteher, es ist schon so, man stößt sehr schnell an seine Grenzen. Also es ist jetzt nicht so wie ein Ortsbürgermeister. Ich habe jetzt nicht meine eigene Verwaltung und die Möglichkeiten, hier zu sagen, okay, wir machen jetzt die Straße hier und da ist ein Schlagloch und das wird halt morgen zugeschüttet, sondern ich muss halt für alles, fast so wie die Bürger, halt an die Dezernate ran und ich muss halt an die Ämter ran und muss denen das dann halt sagen. Und dann kommt es nach deren Prioritätenliste, wird das dann halt abgearbeitet. Mhm. Und da ist man halt manchmal in der Situation, dass man das Gefühl hat, dass man vom Bürger zwar in Verantwortung genommen wird, aber ja tatsächlich in der Form immer wieder an die Stadt zurückgehen muss. Und das ist manchmal ein bisschen frustrierend. Ne?
Klingt eigentlich nach einer blöden Situation, wenn man schon im alten Griechenland wurde der Überbringer der Nachricht geköpft.
Absolut. Ne? Also dafür und
er herrscht in einem selbstherrlichen Reich. Also Chefredakteur auf dem Berg auch noch. Und der muss sich ja nicht abstimmen mit niemandem. Ne? Das ist ja der Vorteil. Ne?
Wir sitzen was? Übrigens auch mit einem Ortsvorsteher auf einem Berg.
Also, ja, okay. Genau, dem höchsten Ortsverwaltung von ganz Mainz. Wir streiten uns ja immer mit den Ebersheimern, wer höher liegt.
Ach, Ebersheim ist nicht so hoch.
Ebersheim ist tatsächlich hat den höchsten Punkt, aber wer ist unbewohnt?
Ah,
ne? Und wir sind halt der höchste bewohnte Stadtteil.
Okay, das ist ein guter Unterscheidungspunkt, ne?
Von Mainz und daher ist das auch das höchste Bürgerhaus und die höchste Ortsverwaltung. Das ist gut, möchte die Zuspitze von Mainz, so Abrechi.
Aber es klingt jetzt so, als wären Sie dann auch manchmal der Prellbock, der ja abfedern muss, eine gewisse, also entweder Unzufriedenheit oder auch Belange, die Bürger Ihnen
ja
zukommen lassen, weil Sie ja hier vor Ort der Ansprechpartner sind und Sie sind dann aber nicht immer der Problemlöser, weil Sie es ja gar nicht selbst in der Hand haben.
Ja.
Das heißt,
das ist schon richtig, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass wir, dass man irgendwann seine Kanäle dann auch schon in der Stadt so ein bisschen. Ich habe am Anfang war das echt schwierig, vor allem wenn man neu in das Amt kommt. Es gibt ja auch niemanden, der irgendjemanden dann an der Hand dann hält und sagt, ich zeig dir mal, wie das funktioniert, sondern dann muss man schon sich selbst, ne, da durchtelefonieren und dann muss man irgendwie Kontakte dann irgendwann mal haben zur Stadt und dann wissen, wen rufe ich eigentlich für was an. Ne, das ist ja auch zuerst mal irgendwie, wenn sie komplett neu sind, wissen sie auch noch nicht mal, wen sie dann anrufen müssten. Ich habe dann manchmal beim Ordnungsamt angerufen und die haben gesagt, wir sind gar nicht dafür zuständig. Dafür ist halt das Grün- und Umweltamt dann zuständig. Und dann telefonieren sie da einen halben Tag, bis sie dann jemanden gefunden haben, der dann halbwegs dafür zuständig ist. Das ist schon nicht so einfach, aber mit der Zeit spielt sich das ein und dann weiß man auch, okay, welche Knöpfe man halt so drücken muss. Ne? Und dann halt
kann man denn in der Parteilogik ja, findet man ja normalerweise auch Knöpfe, um Unterstützung zu organisieren. Jetzt ist der Oberbürgermeister parteilos. Das war doch wahrscheinlich vorher, da waren Sie noch nicht im Amt, mit einem sozialdemokratischen Oberbürgermeister einfacher als sozialdemokratischer Ortsvorsteher. Man kann doch mal auch die Karte ein bisschen mehr spielen.
Also ich habe das jetzt tatsächlich so noch nicht, also ich kann jetzt nur mit den Dezernaten antworten. Mainz mag sein, dass es halt die Kenia-Koalition gibt und die halt alle halt abdeckt und daher wird da keine großen Dings haben. Ich kenne keine Vergleichswerte, aber also ob ich jetzt die Frau Matz anrufe oder ob ich jetzt die Frau Schmöller anrufe und sage, ich brauche etwas, also ich glaube nicht, dass da so einen großen Unterschied spielt. Also zumindest habe ich das nicht erfahren. Also ich habe das nicht gesehen, ob das jetzt ein grünes Dezernat, ein sozialdemokratisches oder ein CDU-Dezernat ist. Das merke ich nicht. Ja. Es gibt vielleicht persönliche Sympathien und Antipathien.
Ja.
Das gibt's halt immer.
Das gibt's ja bei uns beiden hier auch. Bei Rink und
mehr
das
sie als.
Ja, ja.
Alles. Aber das Anti geht immer nur von ihm aus. Ich bin total harmlos.
Ja, das ist halt gespielte Harmlosigkeit. Ja. Man kann sie auch Bedeutungslosigkeit erarbeiten. Das geht auch. Ne?
Als Professor.
Zum Beispiel.
Herr Kümmer, was mich interessieren würde, wie nehmen denn, ich habe eben schon Ihre Rolle hier an der Basis quasi skizziert und Sie haben ja daraus resultierend auch wirklich das Ohr an den Lerchenbaggern in dem Fall. Mhm. Ziel unserer Demokratietour ist ja auch, etwas zu übersetzen. Gerade vor so einer Landtagswahl fühlen sich Leute vor Ort von der Politik wahrgenommen. Fühlen sie sich mit ihren Problemen wahrgenommen oder bewegt sich Politik in einer Blase von Reformen, die überhaupt nicht unten an der Basis ankommt? Wenn Sie mit Lerchenbergern sprechen, haben Sie das Gefühl, dass sich der Lerchenberger, die Lerchenbergerin von dem dort in Berlin oder jetzt mit Blick auf die Landtagswahl von der Landesebene wahrgenommen fühlt?
Ich glaube, dass das tatsächlich ein großes Problem ist, dass das halt, dass das irgendwie nicht ankommt. Also was mir immer wieder begegnet ist halt, ja, die da oben, die wissen überhaupt nicht, wie es uns überhaupt geht und das interessiert die halt auch nicht mehr. Und ich muss sagen, da gibt es breite Teile auf dem Lerchenberg, die sich von der Politik nicht mehr gehört, nicht mehr gesehen fühlen. Und ich denke, dass da Kommunalpolitik halt eine große Rolle spielt, dass halt, wie Sie es gesagt haben, also diese Basispolitik, ne, also eine große Rolle spielt, um zu sagen, nee, also wir sind da, aber jeder hat halt seine Ebene, auf der er halt agieren muss und dass das irgendwie aufgefangen wird. Also ansonsten haben wir in Zukunft ein Problem.
Herr Korte, klingt so, als hätten wir ein Problem, wenn das Fazit lautet, dass die Leute sich von der Politik nicht wahrgenommen fühlen. Wo liegt denn dann andersrum gesprochen aus Ihrer Sicht der Fehler der Politik?
Nein, das sind Formen, die mit einer Distanzdemokratie dann am Ende vergleichbar sind. Es gibt die Politikverdrossenheit, die man messen kann, die oft auch Politikverachtung ist. Es gibt manchmal bei den Politikern aber auch eine Bevölkerungsverdrossenheit. Und sie machen hier jetzt nicht überhaupt nicht den Eindruck, im Gegenteil. Also dass man, sagt man in der Berliner Republik ja oft, dass so abgehoben ist, auch Themen nur städtischer Art, Interessen geleitet, Lobby getrieben, vorantreiben, aber eigentlich nicht das, was in den ländlichen Regionen Hauptdiskurse sind. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Wie stellt man Resonanz her zwischen Regierenden und Regierten? Weil ohne Resonanz kann man auch überhaupt nichts bewirken. Aber das sagt sich einfach, weil wie kommen diese Urteile zustande bei Bürgern? Sie kommen in der Regel zustande, weil sie sich jetzt heute über die sozialen Medien informieren. Die organisieren sich über Gereiztheit, über Alarmismus und nicht über irgendwie Seriosität von Qualitätsinformationen. Und dadurch entsteht auch schon mal eine automatische Schieflage, wie man Politik überhaupt wahrnimmt. Wir können ganz gut messen, dass sich die Einstellung zur Politik fundamental ändert, wenn man mit einem Politiker, mit einer Politikerin mal zusammenkommt. Nicht unter vier Augen, brauchen wir gar nicht. Kann auch ein größerer Raum sein. Einfach dadurch Nähe erfährt und schon wird das Bild differenzierter. Wahrscheinlich ist das der einzige Weg, auch ein analoger Weg, dass Politik sich mehr mit Bürgern auch konkret auseinandersetzt.
Ja, es obwohl dann halt das Weltbild teilweise dann jetzt schon so ist, dass es sich selber versucht zu erhalten, dann wird einem halt dann gesagt, ja, du bist die Ausnahme, ne? Also ja, selbst wenn es diese Begegnungen dann gibt, ne, dann ist es ja die Ausnahme. Man möchte trotzdem an diesem Bild des Politikers festhalten. Also das ist mir halt auch mehrmals begegnet. Mhm. Man sagt, ja, du bist ja anders, und du bist ja auch hier, ne, haben die da oben, ja, die sind ganz anders. Und
was sagen sie dann?
Also ich sage, naja, wenn du denen begegnen würdest, würdest du vielleicht auch anders darüber denken, ne? Also ich denke, dass da sehr viel Wahrheit drin steckt, was der Herr Korte gesagt hat. Das
kommt manchmal vor.
Dass diese Begegnung, und da müssen wir Räume schaffen, und zwar nicht nur im digitalen Raum, sondern im analogen Raum. Also da brauchen wir diese Begegnungsorte, und wir brauchen, und das ist sehr viel verlangt, auch von Politikern, die halt dann einen riesigen Wahlkreis haben, den sie vertreten, dann noch nach Berlin müssen oder nach Mainz müssen und dort halt auch Politik machen müssen und gleichzeitig auch die Erwartung hat, dass man sie halt überall begegnen kann, ist halt schwierig. Auf der anderen Seite, die digitalen Medien geben halt auch die Möglichkeit, dass die Person als Menschen kennenzulernen. Und ich glaube, da müssen halt viele Politiker noch dazulernen, dass es nicht nur um ihre Inhalte geht, sondern dass die Menschen ein Interesse haben, den Menschen kennenzulernen und dass die Inhalte, die auch in den sozialen Medien geteilt werden, so ein bisschen auch den Menschen halt erlebbar machen müssen. Ne?
Und hinzu kommt auch noch die Sprache, ne? Dass man verstehbar bleibt. Oft gibt es ja eine Form von Beschreibungsangst, um bestimmte Dinge nicht ausspricht, weil man meint, damit Mehrheiten zu verlieren oder eine Gegenmobilisierung auszulösen. Dann wird herumgeschwurbelt, floskelhaft artikuliert, technokratisch artikuliert und verliert sofort eine Bindung an die Bürger, weil das Thema nicht getroffen wird und weil man auch den Wortschatz nicht trifft. Also auch über das Vokabular wird oft Distanz aufgebaut. Ich kenne das in der Wissenschaft ganz klassisch, dass man merkt das vor allem bei den ersten Arbeiten, die man als Wissenschaftler so schreibt, man natürlich noch angstvoller geradezu sich bei jedem Aussage absichert, mehrfach absichert. Das machen wir über Quellen, über Zitate, über Anmerkungen. Aber dadurch ein Satz fast unlesbar wird und vor allen Dingen wird unverständlicher. Mhm. Und es ist natürlich auch, wer das beibehält, eine Form, sich zu immunisieren gegen Kritik. Dann habe ich den Studierenden am Anfang immer gesagt, wenn sie einen nicht verstehen in der Vorlesung, es kann auch an dem vorne liegen. Mhm. Nicht nur an ihnen.
Absolut.
Weil manche schützen sich auch durch Formulierungen, die keiner nachvollziehen kann, um sich eben von Kritik zu befreien.
Ja.
Oft gar nicht bewusst, aber so ein Hilfsmechanismus. Und in der Politik ist es natürlich auch so. Es ist eine schmale Gratwanderung zwischen der Beschreibungslust, auch die Themen zu benennen, und klare Kante, was man ankündigt, was Bürger oft gerne fordern, aber dann auch ertappt wird, dass das, was ich ankündige, sich nicht nächste Woche einlöst. Auch das ist schwierig, finde ich, für Politik. Die Medien und welche, die ja mit uns hier gerade auch sprechen, wünschen immer diese klare Aussage, praktisch eine Chefsachenlogik, weil Chefredakteure eben auch Chefs sind, dass man da sowas herausposaunt. Faktisch engt das den Handlungsspielraum der Politik am Ende ein.
Aber die Welt wird ja komplexer. Und Sachverhalte werden komplexer und deswegen kann es natürlich vorkommen, dass man etwas länger braucht, um etwas zu erklären, weil man es eben einordnet und differenziert betrachtet. Wenn Sie jetzt mit Lerchenbergern sprechen, haben Sie das Gefühl, dass die offen sind für so eine komplexe Erklärung oder suchen die einfach nur oder wollen die einfache Antworten, was wir jetzt auch schon zu besprochen haben, Herr Kort, im Podcast, dass der Drang dahin geht, dass man eigentlich eine einfache Antwort haben möchte, was natürlich aktuell eher Populisten ehrlicherweise bedienen, weil manche Antworten ja gar nicht einfach sein können.
Ich glaube, dass wir uns die Mühe des Gesprächs halt machen müssen. Und ich glaube, wenn man das Gespräch sucht und wenn man dann halt auch personenspezifisch halt argumentiert, also die Sprache halt auch auf dem Niveau führt, auf dem der Bürger oder die Bürgerin halt mitkommen kann, dann hat man gute Chancen, auch in eine Diskussion zu kommen und auch zu überzeugen. Und die Komplexität ist da, aber ich glaube, dass wenn man das den Menschen auch erklärt und sagt, ne, also es ist, wir müssen hier einen Kompromiss schließen, das wird halt nicht 100% das, was du haben möchtest, wird auch nicht 100% nicht das, was du haben möchtest, sondern Politik bewegt sich halt in verschiedenen Sphären und wir müssen hier einen Weg finden, der halt für alle funktioniert, einigermaßen funktioniert. Und dieser Findungsprozess, und das ist halt auch wiederum ein anderes Problem, ist halt langwierig. Und meistens ist es so, jetzt zum Beispiel bei diesen Jugendlichen, die wir haben, dass wir wahrscheinlich die Spielgeräte erst bekommen oder sagen wir mal diese Trainingsgeräte erst haben werden, wenn die sie nicht mehr brauchten. Ne? Und das könnte natürlich eine Form von Frustration mit sich bringen. Auf der anderen Seite, wenn man das schon vorher kommuniziert und sagt, wir machen ja hier nicht Forderungen oder wir machen ja nicht nur etwas, was uns selbst ja nutzen soll, sondern wir machen uns Gedanken über den gemeinsamen Lebensraum. Und auch wenn eure kleinen Geschwister oder Dings dann davon profitieren, dann ist das ja immer noch ein Zugewinn. Also diese Kommunikation auch schon vorher, wie der politische Prozess halt funktioniert und wie er halt aussieht. Und dass, wenn wir heute ein Problem erkennen, dass wir morgen nicht die Lösung haben werden, sondern dass das eine bestimmte Zeit dauern wird, wenn man diese Kommunikation aufrichtet, dann kann man auch schon Frustrationen aus dem Prozess so ein bisschen rausnehmen. Und ich glaube, dass dieses Gespräch ganz wichtig ist. Und dass aber schon viele Bürger der Meinung sind, dass die Politik einem gar nicht mehr zuhören möchte und nur nach Ausreden sucht, um etwas nicht zu tun. Und da kann man aber, also was ich da halt häufig mache, ist, ich suche dann das aktive Gespräch und ich sage, nee, lass uns jetzt darüber reden. Also wirklich, ich möchte mit dir darüber sprechen. Ich möchte dir auch erklären, warum das gerade nicht geht oder warum das ein Prozess ist, der nicht so einfach ist. Und diese Konfrontation, also das ist ja ein Moment, der im ersten Moment unangenehm ist. Und da ist auch nicht jeder für gebaut, also nicht jeder ist dafür gemacht. Aber ich glaube, dass das halt dann den anderen dann dazu zwingt, auch seine eigene Position nochmal zu überdenken und auch die Möglichkeit gibt, halt hier zu sagen, okay, dieser Prozess ist nicht so einfach und wir müssen hier zu einer Lösung finden. Aber also die Menschen wollen vor allem das Engagement sehen.
Ist die Differenz zwischen Prozessnutzen und Ergebnisnutzen.
Genau.
Kann man auch sehr gut messen, dass die Beteiligungsnutzen im Sinne des Prozesses höherwertig ist als das Ergebnis. Dass diejenigen, die zumindest beteiligt waren, auch ein Ergebnis, was gegen sie fällt, gutheißen.
Ja.
Das ist eine Kraft, die man wirklich gut einsetzen kann in der Politik, um Komplexität auch auszuhalten.
Also wir haben dieses Thema mit den Krähen auf dem Lösenberg. Ne?
Ja.
Also ich habe, und das war ja ein Problem, das seit 14 Jahren eigentlich besteht auf dem Lerchenberg, wo wir in einem Straßenzug, dem Bramsweg, halt eine so eine Überpopulation haben. Also wir reden von 170 Krähenpärchen mit Nestern. Und also in der Brutzeit, wenn die 3, 4 Jungen haben, reden wir von fast 1000 Vögeln. Und das ist halt eine Kakophonie, die Bürger vor allem psychisch halt fertig gemacht hat. Und
auch weit über den Bramsweg hinaus, also das stand da ja irgendwann sinnbildlich für den Lerchenberg oder hinter den ganzen Stadtteil als Politikum fast schon, ja.
Naja, und da ist es halt uns gelungen, im letzten Jahr haben wir gesagt, okay, wir gehen einfach in den Bramsweg, ich stelle mich da auf die Straße, ganz niederschwellig, jeder kann da hinkommen und seine Wut und seine, ja, was die Menschen halt empfinden, da ausdrücken und es dem Ortsvorsteher an den Kopf hauen. Und dann wir waren mit einem Ornithologen da, der ihnen versucht hat zu erklären, wie diese Vögel funktionieren, warum es wichtig ist, dass das im Umweltschutz. Aber diese Argumente wollten auch die Bürger gar nicht mehr hören. Nur nach 14 Jahren. Die haben einfach nur gesagt, wir brauchen eine Lösung für unser Problem. Wir wollen den Vögeln nichts Böses, aber wir wollen einfach, dass unser Problem gelöst wird. Und wir haben dann gesagt, okay, dann müsst ihr in den Umweltausschuss gehen. Ihr müsst euch artikulieren. Weil ich war zwar da, aber ich glaube, dass der Umweltausschuss das von den Betroffenen selber hören muss, um die Problematik besser zu verstehen. Und tatsächlich war es dann halt auch so, als die Anwohnerinnen und Anwohner dann selber vor dem Umweltausschuss gesprochen haben, wurde dann der Maßnahmenkatalog dann versprochen und dann auch halt auch umgesetzt. Und jetzt haben wir so dass es nach 7-8 Monaten, also das ist die Zeitspanne, wir jetzt halt die Entfernung der Nester haben und wir einen Falkner haben, der alle 2 Tage mit Bussarden halt die Krähen verkrämt. Die Resonanz in der Bevölkerung ist so, dass dem Falkner wird halt Kaffee gebracht, dem wird Kuchen gebracht.
Gut. Wie lange ist der da immer?
Der ist immer für 2-3 Stunden da und geht mit seinen 2, also Killy und Philly heißen die Bussarde.
Wunderbar.
Und sind Brüder, der eine ist ein bisschen dicker als der andere. Man fliegt nicht so viel, also ich bin ein Experte über Krähen geworden.
Das ist ja nur eine Abschreckungsmaßnahme, ne? Die töten ja keine Krähe, sondern die, also wenn sie...
Auch dazu ist, also selbst das wäre, also... Eine Entnahme ist auch im
Entnahme, auch, sehr schöner Begriff.
Entnahme ist ein sehr schöner Begriff. Eine Entnahme einer Krähe ist auch genehmigt, aber ist bisher noch nicht passiert. Also Tierschutz, also das können wir leider nicht immer ganz regeln, aber es ist nicht das Ziel. Das Ziel ist tatsächlich, dass die verkrämt werden. Und ich kann nur sagen, im Moment hat der Nestbau halt auf dem Nestenberg noch nicht angefangen, während ich habe das in der Stadt halt unten gesehen und auch da, wo ich arbeite, da sind die Krähen schon komplett am Nestbau. Also wir hoffen tatsächlich, dass wir damit eine starke Reduzierung...
Dürfte man neue Nester jetzt auch zerstören oder dürfte man die nicht zerstören?
Also im Moment sind sie noch im Nestbau und nicht in der Brutzeit. Aha. Und solange sie nur im Nestbau sind, darf man die auch entnehmen, bis es zur Brutzeit halt kommt.
Ja.
Und dann darf man nicht mehr.
Okay.
Und aber man darf halt weiterhin mit dem Bussard halt es unangenehm machen. Und wie gesagt, der Falkner, Don, wir wollen Ihnen klar machen, dass das ein schlechter Ort zum Brüten ist.
Naja.
Herr Korte, wir reden häufig darüber, dass ein Wahlargument für Menschen die Problemlösungskompetenz ist. Wenn jetzt Herr Kümmer schildert, wie er sich der Krähenplage angenommen hat, klingt das nach einer hohen Zuschreibung von praktischer Problemlösungskompetenz.
Ja, sind Sie selbst überrascht, ne, dass sowas gibt?
Ich kenne das ja, weil ich ja als Leser und Mitarbeiter der Allgemeinen Zeitung ja auch ganz nah an diesem Stadtteil dran bin und als ehemaliger Grundschüler der Karl-Zuckmeier-Grund- und damals Hauptschule sogar einen Bezug zu diesem Spielplatz habe.
Ja, Wahnsinn, das stimmt. Das kann ich dir nachvollziehen.
Ich glaube, in Ihrer Zeit auf dem Lerchenberg gab es den Spielplatz noch nicht.
Nee.
Gab es den Lerchenberg noch schon?
Ja, auch keine, ja, ich bin ja Pionier hier gewesen. Da gab's, wir hatten ja früher nichts.
Wenigstens einmal so.
Pionierberge und Baustellen und keine Sportanlage, kein Einkaufszentrum. Das hat sich alles in der Zeit erst entwickelt, aber natürlich ein Paradies für Kinder zum Spielen dadurch. Ne? Und ein sozialer Zusammenhalt, der aus diesem pfadfinderhaften Pioniergeist erwachsen ist, weil man sich unmittelbar geholfen hat.
Ja.
Und dann war praktisch die Gründung des Sportvereins die eigentliche soziale Institution. Es war weniger nur wegen Sport, sondern es war praktisch alle Veranstaltungen, alle Ideen, alle Kreativität des Zusammenarbeitens ging ausschließlich vom Sportverein aus. Es war beeindruckend zu sehen und es ist einfach eine unbezahlbare zivilgesellschaftliche Einrichtung. Bis heute all diese Sportvereine, nicht nur in so Gründungsphasen, aber ich habe auch einen praktischen Bezug. Ich hatte an einem Urlaubsort in Abu Dhabi, zum Glück war ich im Januar dort, nicht jetzt, sonst sehe ich da auch fest, hatten wir genau die Erfahrung beim Frühstück, dass es eben Vögel gab an einem Morgen, die da kamen und die dann auch natürlich warteten, dass man irgendwie beim Frühstück was überlässt oder was auch immer. Und dann ging einer herum und hat sie mit so einem Drachen versucht irgendwie zu verscheuchen. Das war so Alltag und das hielt aber nur ein paar Minuten. Und am anderen Morgen, war interessant zu sehen, war ein Falkner da, der genau das machte. Der ließ den ab und zu mal auf so eine Palme fliegen. Dann kam der wieder zurück, dann flog er aber auf eine andere Palme. Einfach so ein Bedrohungsszenario entwickelt. Als Abschreckung.
Genau.
Und es war null, kein einziger Vogel zu sehen. Haben wir auch zusammen überlegt, wir haben schon mehrere solcher Urlaubsorte gehabt, bei denen eben doch ein bisschen viel Vögel sind beim Essen. Und das...
Ob Sie sich einen Falken zuschalten?
Wir selbst nicht.
Ein Urlaubsfalken.
Das selbst nicht, aber das mit dem Falken war eine gute Lösung. Jetzt, dass ich so nahe dieser Lösung hier schon bin, auf dem Lerchenberg, das hätte ich gar nicht gedacht.
Ja.
Herr Kort,
das ist Teil der Globalisierung. Und ich kann den Transfer auch sofort einbringen. Ne? Die tun sich ja manchmal im Transfer ein bisschen schwer.
Und es ist jetzt auch schon spät für ihre Verhältnisse. Herr Korte, was mich interessieren würde, Sie beschäftigen sich ja hobbymäßig mit Wahlforschung. Jedenfalls konnte ich da noch keine Profession daraus erkennen. Herr Kümmer ist ja jetzt als SPD-Ortsvorsteher und quasi Gesicht der SPD vor Ort die Anlaufstelle derer, die dann sich an ihn wenden. Und er macht das ja als Person, aber auch als Sozialdemokrat. Mhm. Haben Sie Belege oder eine Einschätzung, wie weit das jetzt in einer Wahlentscheidung der Wähler für die SPD verfängt? Also reicht das in einer Kommunalwahl für ihn beim Ortsbeirat? Reicht das auf städtischer Ebene oder reicht das dann sogar auf eine Landesebene, wenn er hier vor Ort einen guten Job macht?
Ich will Sie nur vorwarnen, die nächste Frage ist dann, wie die Wahlen ausgehen. Das ist immer die nächste von ihm. Der will immer wissen, ne? Prognose.
Sie haben ja Ihre Glaskugel.
Die Glaskugel, so stellt er sich Wissenschaft vor. Ne?
Ist klar, aber der Eindruck, Herr Kummer, die nächste Antwort von ihm wird sein, kann ich nicht sagen, weil ich bin Wissenschaftler.
Gut, dann nochmal neues. Das ist ja hier schon alles geschehen. Neues Thema. Aber die Wahlen, um welche geht es? Bei Kommunalwahlen gelten ganz oder fast andere Regeln als bei einer anderen Ebene. Je kleiner die Gemeinde oder je kleiner die Einheit ist, die zu wählen ist, umso weniger spielt die Parteifarbe eine Rolle. Umso mehr spielt natürlich die Person eine große Rolle. Da wissen die Leute oft nicht, ob Müller-Meyer-Schulz, welcher Partei der angehört. Das muss man machen. Und je größer die Kommune, die Gemeinde, die zu wählen ist, die Größenordnung, umso mehr greift eine Parteifarbe. Und da wissen wir eben, den Begriff haben Sie sicher glücklicherweise gemerkt, Problemlösungskompetenz ist nach wie vor die entscheidende Variable.
Sie wiederholen sich ja regelmäßig. Das.
Ja, genau. In frühen Zeiten haben Sie auch schon mal was mitgeschrieben, das macht er auch schon nicht.
Habe ich mir abgewöhnt.
Ja, aber so, und das ist die vorgelagerte Variable und dann kommen natürlich persönliche Faktoren hinzu, ob man die Person kennt, ob sie auch im Umgang, ob das hilfreich war, was man mit der vereinbart hat, das spielt auch eine Rolle. Aber es ist nicht die entscheidende Variable. Auf der kommunalen Ebene ist sie aber die unschätzbar große Variable, die auf jeden Fall eine große Rolle spielt.
Also ist er auf kommunaler Ebene der Retter der Sozialdemokratie, aber ja, weiter kommt er nicht.
Er ist praktisch der Retter, der große Heroe, Lerchenberger Sozialdemokratie und daraus kann natürlich, er häuft jetzt praktisch Verlässlichkeit an, er häuft Vertrauen an und was er aus diesem Maximum an Vertrauen macht, hängt davon ab, welche Stationen er damit am Ende wieder erreichen möchte. Also wo er seinen Vertrauenshaushalt, den er angesammelt hat, gegenüber den Bürgern einbringen möchte. Also die nächste Ebene wäre ja dann, für den Oberbürgermeister zu kandidieren.
Mindestens.
Okay, ja. Also, und das könnte man dann natürlich einsetzen, das Vertrauenskapital, was man angesammelt hat.
Ich bin ja noch relativ neu in meinem Amt. Ja. Und vielleicht habe ich auch noch einen bestimmten Elan und eine bestimmte Dings. Und ich habe das ja nicht alleine gemacht. Ne? Also ich meine, es sind ja viele Menschen, die daran beteiligt sind. Ja. Also ich möchte auch das nochmal klar machen. Also ich habe im Endeffekt ja wie bei den Sachen, die halt liegen bleiben, auch hier, wenn da nicht der Stadtrat halt den Maßnahmenkatalog zugestimmt hätte, wenn das nicht durch die SGD gegangen wäre, ja, und so weiter, dann wäre dieses Problem halt nie gelöst worden. Ja, die Initiative, die ging halt hier vom Lerchenberg aus, aber die hätte auch scheitern können.
Haben Sie sich denn von Ihrer Zeitung des Vertrauens unterstützt gefühlt?
Ja. Ich habe mich unterstützt gefühlt.
Gut zuhören, Herr Korte.
Ich habe mich unterstützt gefühlt und ich habe mich auch vor allem von den lokalen Akteuren hier auf dem Lerchenberg auch unterstützt gefühlt. Also das ist auch ganz wichtig. Und ich glaube, dass dieser Austausch untereinander auch wichtig ist, dass man dann zu einer Lösung kommt. Und wie gesagt, also ich glaube, dass es beim Ortsvorsteher vor allem daraufhin auskommt, dass man so eine Art von Mediator ist zwischen der Stadt und den Bürgern, aber auch gleichzeitig halt etwas gemeinsam organisiert. Mhm. Ne? Also dass man halt diese Organisationsfähigkeit hat und Leute zusammenzubringen und man muss nicht immer schon eine fertige Lösung haben, sondern man muss sagen, okay, das ist ein Prozess, den wir gemeinsam irgendwie begehen und dann kommen wir gemeinsam zu einer Lösung und ich sehe auch meine Aufgabe im Ortsbeirat eher als jemand, der moderiert, ne, als mhm. Und Und ich glaube, dass das halt auch zu diesen einstimmigen Entscheidungen halt führt, dass wir halt sagen, wir sind in der Moderation und wir versuchen hier gemeinsam etwas für den Leistenberg zu machen, wo alle mitgehen können und wo niemand untergeht.
So ein fürsorglicher Kümmerer mit präsidialer Leutseligkeit. So würde ich das.
Herr Kümmel, ich würde gar nicht provozieren lassen. Einfach.
Das war auch nicht als provoziert.
Einfach so
unbeleitet, aber das, er versteht nicht alles. Deswegen, ich weiß. Ja. Insofern, das war eigentlich nur eine analytische Einordnung Ihrer Moderationsfähigkeiten.
Ja, ich bin ja Personalrat.
Ja, ja.
Und da lernt man halt, mein Gremium, das ich auf der Arbeit halt zusammenhalten muss, ist teilweise größer als mein Ortsbeirat.
Ja.
Und daher, also, können Sie, und ich glaube, dass es immer darum geht, dass man halt auch jeden zu Wort kommen lässt.
Mhm. Es geht gar nicht um immer das bessere Argument.
Ja.
Mhm. Ich habe noch eine Frage, weil wir ja über Räume für Demokratie an der Basis ja auch schon gesprochen haben, auch hier auf dem Leschenberg. Jetzt habe ich ja hier glücklicherweise zwei Leschenberger am Tisch sitzen.
Drei.
Ich habe auch beim SC Leschenberg mit dem Tennis angefangen, weil ich bin nur durch die ZDF-Verbindung meiner Mutter hier auf dem Leschenberg quasi gelandet, habe aber eigentlich gar nicht hier gewohnt.
Karriere nur über Verbindungen, das hat sich als Muster gehalten, oder?
Bei Ihnen oder bei mir?
Nee, bei Ihnen. Sie haben es ja gerade so geschildert.
Was mich interessieren würde.
Es geht doch nach Befähigung, nach Leistung und.
Bei der Zeitung, bei der Uni nicht.
Ah ja, okay.
Was mich interessieren würde, ist, Leschenberg hat ja einen besonderen Hintergrund. Ist ja ein Stadtteil auf dem Reißbrett geplant, nicht historisch gewachsen.
Ja.
Fängt an bei hier quasi den Häusersiedlungen, bei einem geplanten Einkaufszentrum, was ja als geplante Ortsmitte, es ist ja eigentlich kein Ortskern und es ist ein Einkaufszentrum, was ja jetzt auch nicht typisch erwachsen ist und dann natürlich nachgelagert später hinten die Ansiedlung dann Richtung Marienborn. Merkt man dem Stadtteil Leschenberg an aus Ihrer Sicht, dass er geplant worden ist heute noch und dass er nicht historisch gewachsen ist?
Absolut. Also ich kann das nur so beschreiben, ich habe hier so gut wie kein Gewerbe auf dem Leistenberg. Ich habe so gut wie keine Landwirtschaft. Ich habe keine Winzer, ich habe keine Landwirte, ich habe kein Gewerbe. Ich habe ein kleines Einkaufszentrum, aber ich habe keine großen Unternehmen, die auf dem Leistenberg angesiedelt sind. Es ist eigentlich eine Siedlung. Also der Leistenberg ist eine Siedlung und der zum Stadtteil, der ein Stadtteil geworden ist. Und daher ist es schon anders als andere Stadtteile. Also wenn wir bei einer Sponsorensuche sind zum Beispiel, gestaltet sich das sehr schwierig. Also für den SCL auch zum Beispiel. Der Dönerladen, der hat dann halt ein Team gesponsert, die Trikots, dann der Friseur dem anderen und so weiter. Aber das sind halt abzählbare Geschäfte, die wir halt auf dem Leschenberg haben. Und es ist halt schwierig für ein Unternehmen, das außerhalb des Leschenbergs ist, dann zu sagen, okay, ich Lokalpatriotismus mache ich halt einen Sponsor für etwas. Also da zum Beispiel sieht man, dass wir kein normaler Stadtteil sind.
Aber man sieht eben, dass in der Planung von Nahräumen die Architekten, die das damals entwickelt haben, kein Demokratiebewusstsein für ein Gemeinwohl eigentlich entwickelt haben. Die klassisch von einem Marktplatz ausgehen, den man gerne aufsucht, oder einen Kirchenplatz, wie auch immer, der so viel Charme hat, dass man da unbedingt hin muss, weil man Leute trifft, der sicher ist, der im Zentrum liegt. Das ist ja alles nicht bedacht worden. Es ist auf Wohnqualität geachtet worden, aber die Architektur hat nicht eine Gemeinwohlauftrag. Mhm. Und die anderen Dinge sind ja auch danach erst gekommen mit dem Einkaufszentrum und so. Das hat sich danach erst gemerkt, dass man das irgendwie auch braucht.
Ja, der Brunnenplatz zum Beispiel.
Ja. Aber es ist nicht so, dass man hätte ja vom Reißbrett her genau Räume der Begegnung, der Überschneidung viel systematischer planen können als mit einem Bürgerhaus. Noch an einer Stelle am Rand ja eher, ne? Gar nicht im Zentrum.
Wir haben auch noch die Unterteilung der verschiedenen Baugebiete, ne, die dann noch mit Waldstücken voneinander getrennt sind.
Ja.
Ne? Also wir haben die Hochhäuser und die Plattenbauten, die dann durch ein Waldstück von den Reihenhäusern getrennt sind. Die Reihenhäuser, die dann wieder mit einem Waldstück von den Einfamilienhäusern getrennt sind.
Ja.
Also so gestaltet sich der Leschenberg.
Ja.
Und das sind natürlich nochmal Barrieren, die auch nochmal in der Planung des Leschenbergs halt dies halt auch ein bisschen schwieriger machen. Und deswegen ist das Bürgerhaus so wichtig, weil es eigentlich im Zentrum dieser drei Gebiete halt liegt und eigentlich eines der wenigen Begegnungsorte ist, die wir haben, neben dem Sportverein. Also tatsächlich ist der Fußballplatz unten auf dem Links, das ist am Wochenende der Begegnungsplatz der Lerchenberger von Nord bis Süd, von West bis Ost. Mhm. Die treffen sich da an dem, am Sportplatz und das ist eigentlich auch so, wo man sich auf dem Lerchenberg dann auch mal im Café dann bei den Eltern, die halt beim Spiel dann da Kaffee und
das hat und den. Dieser VRM-Prunkbau wirkt dann wie so ein Wegelagerer.
Kann der ist da ja auch in Marienborn. Also
ach so, ja.
Sie ist Politikwissenschaftler, kein Geograf.
Das stimmt, aber ist ja praktisch auf der anderen Straßenseite lief der ja schon.
Für viele Menschen, ich meine das ganz ehrlich, bis zum Appelhappel, ja. Ist erfunden, als wäre es der Lerchenberg. Genau. Ne? Mhm. Und ich meine, also für die Leute, die dort arbeiten, ist es auch näher, also auf den Lerchenberg zum Essen zu gehen oder die Pause zu verbringen, als es runter zu, nach Marienborn wäre. Mhm. Und aber ja, also die Gemarkung oder die Stadtteilgrenze ist tatsächlich die Landstraße. Im Moment noch, sagen wir mal so.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht in diesen drei Abschnitten Unterschiede oder jetzt provokant gefragt Spannungen oder merken Sie dort, dass da, weil Sie jetzt auch Richtung Hochhäuser und Plattenbauten, dass dort
ja ganz unterschiedliche Wildermärkte werden das sein?
Und ja, es sind unterschiedliche Wildermärkte auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, ich habe alle sechs gewonnen. Nein, also das wollte ich nur mal erwähnen. Unterschiedlich hoch, aber ja, tatsächlich. Aber der Lerchenberg ist schon sehr, also er ist schon heterogen, also auch in diesen drei Bereichen. Und aber es gibt Begegnungen und es gibt auch dieses Bewusstsein, Lerchenberger zu sein. Also ich glaube, es gibt Stadtteile, die haben das weniger. Die Oberstadt oder Hamü oder so, die empfinden sich die Menschen mehr Mainz als Mainzer, ne, als Innenstädtler. Und ich glaube, also als ich in der Altstadt wohnte, wusste ich nicht, dass es einen Ortsvorsteher der Altstadt gab. Mhm. Ne, also das war mir überhaupt nicht bewusst zu der Zeit. Und auf dem Lerchenberg ist das anders. Da ist Mainz da unten. Ne? Also wir sind Mainz-Lerchenberg, wir fühlen uns als Mainzer, aber wir sind halt als Lerchenberger. Ja. Ne? Und da ist halt auch der Ortsvorsteher ist dann halt auch die Ansprechperson. Ne? Mhm. Also für das Unmittelbare. Und man hat auch einen bestimmten Stolz auf den Lerchenberg. Und das merkt man halt auch in allen Gesprächen. Und die Leute machen sich schon auch, also jetzt unabhängig von wo sie wohnen, die Probleme werden halt als gemeinsames Problem auch angesehen. Also die Leute sagen, ach, die armen Menschen da unten mit den Krähen zum Beispiel. Ne? Und also das nimmt man schon als ein Problem des Lerchenbergs wahr, auch wenn man selbst jetzt nicht unbedingt von dem Krähenlärm betroffen ist. Oder halt auch die Diskussion um die Straßenbahn damals, ne, mit der Mainzelbahn und so weiter. Das wurde als gemeinsames Empfinden. Und da ist der Lerchenberg vielleicht auch nicht so groß, dass das dann wieder so anonym werden könnte. Und ich empfinde es als sehr, sehr angenehm. Also es ist ein schönes Miteinander. Wir haben nur eine Grundschule und da gehen alle hin. Und wir haben halt nur einen Sportverein. Das heißt, man begegnet sich auf jeden Fall. Und das sind die beiden Orte, um die man nicht herumkommt und wo es halt Menschen aus verschiedenen Klassen, aus verschiedenen religiösen und ethnischen Hintergründen oder Herkunften dann halt auch wieder zusammenkommen. Und das ist schon, wir haben da unsere gemeinsamen Punkte.
Herr Korte, mit Blick auf die Uhr, was nehmen Sie mit aus diesem Gespräch?
Dass wir es mit einer Führungsfigur zu tun haben in diesem Gespräch. Nicht alle am Tisch haben diese Führungsqualität. Das fällt einfach auf. Der zusammenführt und der praktisch vorlebt, wie man Demokratie organisiert durch persönlichen Einsatz und auch durchaus Orte braucht der Begegnung, um Demokratie zu verwirklichen. Ohne das geht's nicht. Und das ist ein Demokratiearbeiter im eigentlichen Sinne. Und ich glaube, das ist eine gute Erzählung, wie Politik einfach funktionieren kann. Nicht abgehoben, sondern sehr lebensnah. Das nehme ich mit.
Immerhin.
Ja.
Ja.
Wow.
Das ist wie so ein Ritterschlag.
Hört sich gut an, Herr Quell.
Das hört sich sehr gut an.
Ja, wahnsinnig. Ich hebe gleich ab.
Er hat auch in allen drei Bezirken gewonnen.
Ja, ist gut.
Ja, beim letzten Mal. Mal sehen, wie es beim nächsten Mal aussieht.
Auf jeden Fall bedanke ich mich, Herr Kümmer, für eine sehr aufschlussreiche, offene Runde mit vielen Erkenntnissen, mit vielen Themen, einem Einblick in Kommunalpolitik, in Ortsberatsarbeit, in Ihr Leben als Ortsvorsteher. Vielen, vielen Dank. Auch das hat einen Teil oder einen Aspekt unserer Tour, dass wir gesagt haben, wie Herr Cordes eben formuliert hat, wie kann man auch Demokratie gestalten und wie funktioniert Demokratie vor Ort. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir ziehen weiter. Das war die dritte Station unserer Demokratietour Korte und Ring. Abschluss am heutigen Tag wird der Live-Podcast in der VRM werden mit der unter anderem der Buchvorstellung des aktualisierten Buches von Professor Dr. Karl Rudolf Korte. Zu hören ist dieser Podcast überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer für die Aufmerksamkeit. Danke Ihnen nochmal, Herr Kümmer, für das offene Gespräch. Herzlichen Glückwunsch, Herr Korte, fürs Durchhalten. Wird da jetzt auch immer länger der Tag.
Sehr gerne. Ich hatte euch auch sehr gerne Bier. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für die sehr, sehr schönen, teilweise nicht verdienten Worte.
Dann vielen Dank. Schönen Tag noch an alle Zuhörer. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.
Das war Korte und Ring, ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.